Radio 1, der Radio Day Herkunft.
Wir haben hier den ganzen lieben langen Tag lang über Herkunft gesprochen und dabei immer wieder die Titelmelodie der Schlümpfe eingeblendet mit dem schönen Spruch, wo kommt ihr denn her? Bei den Schlümpfen steht ja schon mal fest aus Schlumpfhausen. Was aber ist mit der sozialen Herkunft der Schlümpfe? Sind die möglicherweise blaublütig? Ich meine, vom Wesen her scheinen sie ja eher so Leute, die vom Typ Sieben Zwerge oder Heinzelmännchen sind. Der Farbe nach könnte ja aber doch einiges darauf hindeuten, dass sie möglicherweise doch eine etwas feinere Herkunft haben. Was würde das genau heißen? Einer, der uns bei dieser Frage möglicherweise weiterhelfen kann, das ist Prinz Eduard von Anhalt. Ja, Journalist, hallo. Autor und Familienoberhaupt eines alten Adelsgeschlechtes, nämlich des Geschlechts der Askanier. Wie schön, dass Sie da sind. Wie wäre eigentlich nochmal die hochoffizielle Anrede? Herr Prinz, durchlaucht.
Prinz Eduard finden Sie halt ganz nett, aber das ist auch nett und so. Und sagt dann auch, es ist ein Prinz im Studio.
Aber durchlaucht werden Sie?
Nein, Hoheit, wenn schon.
Oh, Hoheit, alles klar.
So viel Zeit muss sein.
Na, das verstehe ich. Es wird wahrscheinlich kaum Leute geben, die Sie so nennen, weil ja an der Adel wenigstens an der Oberfläche so ziemlich alle Privilegien verloren hat. Aber wie wird das eigentlich bei Ihnen in den eigenen Reihen gesehen? Also empfinden sich adlige Menschen doch mitunter als die besseren Menschen, weil sie aber traditionell bessere Bildung mitbekommen haben, vielleicht bessere Erziehung. Also es gäbe ja schon Argumente für so ein elitäres Selbstwertgefühl vielleicht.
Ja, aber ich meine, das ist so ein Überbleibsel nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurden nach der Revolution und so in allen Verliererländern, wie zum Beispiel Österreich, wurden die Titel abgeschafft, aber nicht in Deutschland. Bei mir steht, ob ich es will oder nicht, Prinz von Anhalt im Pass. Und ich halte das für etwas schizophren, Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber ich meine, wenn man ein System abschafft, dann übernimmt man nicht die Titel des alten Regimes. Aber das war leider der Fall. Auch ein Grund, warum wir so viele, nämlich 60 Adoptierte in der Familie haben.
Darauf kommen wir noch zu sprechen. Sie haben ein sehr, sehr schönes, sehr lesenswertes, munteres und absolut uneitles Buch geschrieben, nämlich Danke. Das verfluchte Jahrhundert, eine Dynastie am Abgrund. Und da wird auch nochmal klar, und das breiten Sie ja jetzt aber auch gar nicht so besonders aus, Sie sind Chef der Familie Anhalt aus dem Hause Askanien, eine Dynastie, wenn wir hier über Herkunft sprechen, mit tausendjähriger Geschichte, aber ohne Land und Heimat, so kann man wohl sagen inzwischen,
also
oder?
Also ohne Land und Heimat, deswegen, weil uns die Nationalsozialisten schon enteignet haben, dann haben die Kommunisten uns enteignet und am Schluss hat uns die Regierung Kohl enteignet. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht in meiner alten Heimat aufhalte, im Gegenteil, also ich bin sehr gerne in diesem kleinen, wunderbaren Städtchen im Harz, das heißt Ballenstedt. Jeder, der da mal war, der geht auch wieder hin, weil es so schön ist. Das Schloss, mein Geburtsschloss gehört mir und uns nicht. Dafür müssen Sie jetzt zahlen, Steuerzahler zur Strafe. Aber ich meine, wir richten es wieder ein mit alten Möbeln und so und schauen, dass der Tourismus entsteht und die Menschen hingehen und so, damit diesem Ort wieder Leben reinkommt.
Prinz Eduard, Sie haben mir gerade gestanden, es ist das erste Mal, dass Sie ein Interview im Radio geben. Für mich ist es das erste Mal, dass ich einem Prinzen begegne. Und als ich das hörte, dass Sie heute eingeladen sind, da habe ich mich zunächst wirklich gefragt, was für ein Konzept von Prinzen Sie wohl haben. Also wir sind ja aufgewachsen mit den Märchen der Brüder Grimm zum Beispiel. Und da ist einfach immer eine feste Figur, der Prinz auf dem Pferd, die Prinzessin mit dem Wallehaar. Wenn Sie als Kind solche Geschichten gehört haben, haben Sie dann wirklich sowas gedacht wie, ach hoppla, das bin ja ich? Oder haben Sie gedacht, das muss jemand ganz anderes sein? Wie haben Sie diese sozusagen archaische Figur des Prinzen mit Ihrer eigenen Existenz zusammenbekommen?
Also wenn ich in den Spiegel geschaut habe und mir einen Prinz vorgestellt habe, war ich immer enttäuscht etwas, gebe ich zu. Auch, sagen wir mal, schon dann in der Volksschule, dann waren die Mitschüler erwarteten, oh, da kommt jetzt einer mit Schwert und Krone. Nix war, waren aber enttäuscht und so. Aber Ich sehe das heute auch ganz anders. Ich sehe uns als Vertreter der Geschichte. Und wenn man England anschaut, aktuell, wie eine 70-jährige ältere, also nicht 70 Jahre, sondern 70 Jahre regierende Dame dieses ganze Land zusammenbringt, Farbe reinbringt und Geschichte erzählt und so weiter, dann kann ich nur sagen, also diese Art der Monarchie mit einem starken Parlament nebenan, das hat seine Berechtigung heute.
Darf ich Sie noch mal fragen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen Sie zur Queen?
Also ich war ja öfters dort. Ich habe auch Prinz Charles natürlich sehe ich öfters. Der ist übrigens auch hier in Wörlitz Schirmherr, hat er mir zuliebe gemacht. Und so, also mein Großonkel war mit der jüngsten Enkelin von Königin Victoria verheiratet. Mhm. War nicht sehr glücklich, weil er keinen Gebrauch von der Ehe gemacht hat.
Verstehe.
Aber dadurch sind doch also Verbindungen, und da, wo sie beerdigt ist, meine Großtante in Windsor, war ich öfters in Frogmore, also wo die königliche Familie beerdigt ist, und ja, da eine Beziehung besteht, aber sagen wir mal, ist es natürlich nicht so eine heftige Beziehung wie mit der deutschen Verwandtschaft, die zum Beispiel zurückbekommen hat alles oder alles behalten hat und den Prinzen zur Jagd einladen kann oder zu großen Festen einladen kann. Das kann ich alles nicht, aber wir sind dran und arbeiten, und mein nächstes Buch heißt ja dann auch Die Dynastie der starken Frauen.
Prinz Eduard von Anhalt ist nach wie vor unser Gast. Er entstammt dem altsächsischen Adelsgeschlecht der Askanier. Die sind seit dem 11. Jahrhundert auf Burgen im heutigen Sachsen-Anhalt ansässig. Albrecht der Bär hat diesem Geschlecht
Albrecht.
Angehört. Albrecht, das steht doch hier auch. Albrecht der Bär natürlich. Das ist der Gründer.
Der Löwe war sein Feind, nur Tiere.
Ja, ich muss zugeben, ich bin in all diesen Fragen nicht so richtig sattelfest. Auf jeden Fall gehörte Albrecht der Bär war der Gründer von Berlin, so heißt es.
Stimmt auch nicht.
Er gilt als Gründer von Berlin.
Nein, seine Enkel haben Berlin gegründet.
Verdammt.
Und
also,
dieses possierliche Bärchen in Andenken an ihren Großvater gegeben.
Mann. Also Sie müssen mir wirklich nochmal Nachhilfe geben, was all diese Details betrifft. Die kann man aber auch sehr, sehr schön nachlesen in Ihrem wirklich absolut lesenswerten Buch. Und da schreiben Sie eben doch über die 100-jährige Geschichte, über die letzten vergangenen 100 Jahre dieser sehr, sehr langen Dynastie. Und Sie schreiben da eindrucksvoll über Ihren Vater, dass er sich auf sehr gefährliche und aber auch realitätsferne Weise gegenüber den Nationalsozialisten, den Machthabern verhalten habe, eigentlich genauso wie gegenüber den Stalinisten. Dadurch, schreiben Sie, habe er nicht nur das Leben seiner Frau und seiner Kinder gefährdet, sondern auch der Dynastie. Und immer wieder fällt also dieses Stichwort Dynastie. Ich würde Sie gerne fragen wollen, dieser Stellenwert der Dynastie, das ist im Grunde so, dass man den Eindruck bekommt, die Dynastie steht im Vordergrund, die Menschen treten in den Hintergrund. Das ist Leuten, die nicht dazugehören, sehr, sehr schwer vermittelbar. Wie fühlt sich das an, dieses Gefühl so einer Dynastie anzugehören?
Ja, aber Dynastie, man muss sich ja vorstellen, die Monarchie ist ja ein Kastensystem. Mhm. Und ganz oben steht die Dynastie. Der Adel ist ja Beamten, sind die Soldaten, die Generäle und so weiter. Also da muss man schon einen ganz klaren Unterschied machen, wenn man über die Monarchie redet, über die verschiedene Klassifizierung der Menschen. Das hat nichts mit der Qualität oder sonst was zu tun. Und das Gute in der Monarchie war auch, dass ein Handwerker oder jemand von ganz unten auch adlig werden konnte. Also er konnte aufsteigen. Das war und ist ja heute auch in England noch so. Ne? Aber es ist eine Dynastie war regierend. Das ist nur ein zu sagen, das ist eine adlige Familie, die regiert hat. Und zwar 1000 Jahre.
Mhm. Trotzdem im Hintergrund schwingt immer mit die Dynastie. Es braucht Nachkommen, es braucht männliche Nachkommen. Also es ist ein ganz, ganz wesentlicher Gedanke, dieser strukturelle des sich selbst Erhaltens. Das spielt auch in Ihrer eigenen Biografie eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel, als Sie, ich glaube in den 70er Jahren, eine Zeit lang mit einer Frau verheiratet sind, die Sie sehr, sehr gern haben, mit der Sie gemeinsam ein Kind erwarten. Und dieses Kind kann nicht zur Welt kommen, weil die Frau zuvor einen Autounfall hatte und keine Kinder bekommen kann. Sie sagen da, ganz entschieden, dass sie sich gegen diesen Standesdünkel in der Situation entschieden haben. Mein Name und Titel sind nur noch Schablonen. Ich bin heute ein Bürger wie jeder andere. Ich brauche keine Kinder und Nachfahren. Dann geht aber die Familie dieser Frau und auch, ich glaube, ihre eigene auf die Barrikaden und sie entscheiden sich doch für Herkunft und Stand. Warum bloß?
Ja, aber das kommt daher, dass also, als ich mit Eva und wir also dieses Kind erwarteten, Entschuldigung, dass ich einen Bruder hatte, einen älteren. Und der ältere Bruder hätte ja das übernommen, den Job und so weiter. Und unglücklicherweise mit dem Tod meines Bruders durch einen Autounfall
sind sie aufgerückt und die Last lag auf ihren Schultern.
Aufgerückt. Mhm. Und die Frau konnte, es war eine Engländerin, große Reiterin und so, aber sie konnte keine Kinder kriegen, weil ihr das Pferd aus Versehen auf das Becken gestiegen ist. Also es war ein Trauerfall und ich hing sehr an dieser Frau und hätte wegen ihr auch alles aufgegeben. Und ich sah ja damals, wer hat dran gedacht, an Wiedervereinigung und mal wieder Sachsen-Anhalt und sowas. Das gab es ja damals gar nicht.
Auch interessant, dieser ganze Aspekt, für den ja dann leider ihr Name auch in traurige Berühmtheit erlangt hat. In den 70er Jahren wurde in Deutschland das Adoptionsrecht geändert, nämlich dahingehend, dass da auch Erwachsene adoptiert werden konnten. Und ihre Tante war es, glaube ich, die hat damals einen jungen Mann adoptiert, der sich als nicht besonders blaublütig gebärdet hat und der seinerseits ein richtiges Business damit aufgezogen hat, immer weitere Erwachsene gegen viel Geld mit dem Namen Prinz von Anhalt auszustatten. Das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Art, die Dynastie zu erweitern. Wie hat Ihnen das gefallen?
Also das sind zwei Welten. Also diese Adoptierten, wie gesagt, wir haben heute an die 60 weltweit und die sind, also haben mit uns überhaupt nichts zu tun. Sie tragen den Namen und es gibt natürlich Medien, die sich auch lieber schmücken mit dem falschen Prinzen als mit gar keinem. Und diese Adoptionen, die heute passieren, jeder Beamte in Deutschland weiß, dass dieser Frederik
das ist der Mann von Jaja Gabor.
Macht, ne? Und auch die anderen in der Zwischenzeit untereinander. Und das ist total gegen das Erwachsenen. Auch das Erwachsenenadoptionsrecht hat seine Regeln. Ich meine, Baby zu adoptieren ist ja knallhart, aber Erwachsenen ist leichter, aber sie haben doch Regeln auch dafür. Und die werden hier immer wieder hintergangen. Und man fragt sich halt, das ist wer macht das? Es geht ja nicht ohne die Hilfe des Staats.
Ja, jetzt haben Sie eben mehrere Bücher geschrieben. Das vergangene, also das verfluchte Jahrhundert, eine Dynastie am Abgrund, erschienen bei Langenmüller. 24 Euro kostet dieses fast 400 Seiten dicke Buch. Und Ihr nächstes Buch haben Sie angekündigt. Das wird von der großen Rückkehr der Askania handeln. Und das könnte insofern gar nicht so unwahrscheinlich sein, weil Sie die weibliche Erbfolge eingeführt haben. Sie haben drei Töchter und die Erstgeborene ist auf Platz 1, richtig?
Richtig. Ja, ich war damals im Vorstand des sogenannten Gothas. Das ist die zuständige Buch, das also führt, wer echt und wer unecht und so weiter ist. Und dann gleich zur Zeit auch die erste Königin von England hat damals, als ich das gemacht habe, jetzt vor 10 Jahren, die weibliche Thronfolge offiziell eingeführt. Und wir haben ja in unserer Familie ein Vorbild, nämlich Katharina die Große. Ich meine, es ist die einzige Frau der Weltgeschichte, die den Beinamen die Große hat. Und ich meine, daran anlehnend, nachdem ich hier in diesem ersten Buch geschrieben habe, Dynastie am Abgrund, sage ich bei den tollen Frauen, die auch dieser geliebten Ex-Frau, die ich habe und den drei Töchtern, finde ich das eine tolle Zukunft, die da offen, weil sie so stark, so wunderbare Frauen sind, dass ich sage, Dynastie der starken Frauen als nächstes.
Prinz Eduard von Anhalt, wir sind sehr gespannt und danken Ihnen für den Besuch. Alles Liebe für Sie.